Ja, es gibt viele sehr herrliche Texte über Erntedank und doch möchte ich heute ein bisschen von der anderen Seite einsteigen. Das habt ihr ja auch schon bei dem Anspiel gemerkt. Wir lesen aus 2. Mose Kapitel 17 die Verse 1 bis 7. Auf den Befehl des Herrn hin verließen die Israeliten die Wüste Sin und zogen von Lagerplatz zu Lagerplatz. Schließlich schlugen sie ihr Lager in Rephidim auf. Doch dort gab es kein Trinkwasser. Da machten die Israeliten Mose Vorwürfe und forderten: Gib uns Wasser zum Trinken. Warum macht ihr mir Vorwürfe, entgegnete Mose, und warum fordert ihr den Herrn heraus? Die Israeliten aber waren sehr durstig und sie beklagten sich bei Mose: Warum hast du uns bloß aus Ägypten geführt? Etwa damit wir, unsere Kinder und unser Vieh verdursten? Da schrie Mose zum Herrn: Was soll ich nur mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr entgegnete Mose: Geh mit einigen führenden Männern der Israeliten vor dem Volk her. Nimm deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, mit. Ich werde auf einem Felsen am Horeb vor dich treten. Schlag auf den Felsen. Dann wird Wasser herausströmen und das Volk wird trinken können. Und Mose tat es vor den Augen der führenden Männer Israels. Mose nannte den Ort Massa und Meriba wegen der Vorwürfe der Israeliten. Sie hatten den Herrn herausgefordert, indem sie fragten: Ist der Herr bei uns oder nicht? Ja, also sicherlich nicht der klassischste Erntedanktext, aber ich habe so ein Stück weit darüber nachgedacht, in was für einer Zeit wir leben und was eigentlich so das übliche Denken ist. Und nach meiner kleinen Einschätzung und ohne jetzt Statistiken zu haben, empfinde ich, dass es auch zunimmt. Was meine ich? Das Nörgeln. Hier in unserem Text ist es ja nun kein unberechtigtes Fragen und Rufen. Immerhin hatten die Durst und es gab kein Trinkwasser. Das war schon mal eine echte Not, die sie hier hatten. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dieses Volk hat Zeichen und Wunder erlebt. Gott hat sie befreit, nachdem sie selbst geschrien hatten zu Gott: Herr, rette uns, hol uns raus aus dieser Knechtschaft. Ja, das spielte sich ja da in Ägypten ab. Sie waren Sklavenarbeiter. Ja, was so jetzt in ein paar Monaten ja auch wieder Thema ist, wenn die Fußballweltmeisterschaft in Katar ist, da gibt es ähnliche Themen. Und das war das Volk Gottes. Sie hatten geschrien zu Gott und Gott hat sie wunderbar herausgeführt, hatte Mose berufen. Und nun, wie es hier auch in diesem Text heißt, Mose hatte einen Stab und Gott hat Zeichen und Wunder getan, das Volk rausgeführt und dann durch die Wüste geführt. Und das ist ein Abschnitt daraus. Und warum tadelt Mose sie so sehr? Nun, sie kannten Gott. Und sie hatten erlebt, was er für Zeichen und Wunder tut. Und Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Es heißt, noch nicht mal ihre Schuhe waren verschlissen auf einer sehr langen Reise durch die Wüste. Sie waren immer versorgt. Sie haben um Fleisch gebeten und dann gab es Fleisch, bis es ihnen aus den Ohren rauskam. Also das müssen wir in diesem Zusammenhang sehen, dass Gott auch, wem viel gegeben ist, von dem wird auch mehr erwartet. Und so ist es auch für uns im Glauben, wenn wir doch schon Gott erlebt haben und immer wieder erlebt haben, dass Gott eben dann auch mal, ja, was möchte ich sagen, so Herausforderungen zulässt. Das war eine Herausforderung, in der Tat. In der Wüste zu sein ohne Trinkwasser ist eine Herausforderung, eine richtig massive Herausforderung. Ich weiß nicht, ob du gerade in einer Herausforderung bist. Ich sag mal, in einer wirklich real gerade spürbaren oder ob du halt dir gerade ganz viele Herausforderungen ausmalst, die vielleicht kommen werden, so im Winter und so. Also da bin ich jetzt wieder im Hier und Jetzt, was so für ein Thema ist. Und ich empfinde, dass in unserer Zeit es immer mehr zunimmt, dass wir, also damit meine ich mal auch unsere Zeitgenossen, nicht nur die Gläubigen, wir haben ein hohes Anspruchsdenken. Wir meinen, dass wir Ansprüche haben und die muss man auch einfordern und die muss man auch einklagen und das steht mir zu. Und so haben wir halt jede Menge Gruppen und ja, Gruppen möchte ich es mal grob nennen in unserem Land. Und jeder klagt seine Sachen ein. Versteht mich bitte richtig. Ich bin für Gerechtigkeit und ich bin dafür, dass man auch mal anmeldet, wo man immer wieder an die Seite geschoben wird. Und manche müssen das auch lernen, mal zu sagen: Hör mal, So wie Paulus damals, ich bin römischer Bürger. So, von daher, was ihr mit mir gemacht habt, ist nicht richtig. Aber ich möchte mal sagen, was ist das große Bild? Was ist das Hauptthema? Das Hauptthema heute ist Erntedank. Und das heißt Dankbarkeit. Und Gott möchte uns hineinführen in einen Lebensstil der Dankbarkeit. Und wir haben immer wieder mal Situationen, da können wir uns entscheiden, zu nörgeln oder dankbar zu sein. Und das möchte ich mit euch ein bisschen entfalten. Hier in dieser Situation ist es halt Mose, das ist so der Mittler zu Gott. In gewissem Sinne können wir sagen, hat Jesus eine ähnliche Rolle in unserem Leben. Und Gott sagt, Mose, mach das so mit dem Stab, hau da einmal drauf und dann wird es Wasser geben. Wow! Und das ist wirklich passiert. Ich weiß gar nicht, wie groß das Volk damals war, aber das war sechsstellig, wenn nicht siebenstellig. Das waren richtig viele Leute, die da durch die Wüste gewandert sind und die sich ja vorher in Ägypten auch so stark multipliziert hatten als Familien. So, da ist also wirklich eine Menge Wasser in der Wüste aus diesem Felsen gekommen. Gott hat sich verherrlicht. Gott hat gezeigt, ich lasse euch nicht im Stich, ich bin da. Ja, manchmal fühlt es sich knapp an. Manchmal ist es irgendwie so, oh Herr, wann denn, ja? Aber doch, er hat sie nicht im Stich gelassen. Und auch hier, wo sie am Jammern waren und am Nörgeln, also das ist ein bisschen das Gegenteil von Vertrauen und Dankbarkeit, hat Gott nicht gesagt, jetzt reicht's. So, jetzt ist Schluss. Ich spiele nicht mehr mit. Nein, Gott hat sich nicht zurückgezogen. Aber er hat durch Mose auch klar gemacht, diese Haltung ist nicht gut. Diese Haltung ist nicht gut. Und für uns als gläubige Menschen besteht eine wunderbare Möglichkeit, in einem ganz anderen Lebensstil unterwegs zu sein, einem Lebensstil der Dankbarkeit. Interessanterweise hat sich die ganze Geschichte später nochmal wiederholt. Und das, wir haben jetzt nicht die Folien, aber das, wer das nachlesen will, das ist in 4. Mose. Und da hat sich die Sache ziemlich ähnlich nochmal wiederholt. Und wieder haben sie gerufen und wieder hat Mose Gott gesucht, was ist die Lösung? Und Gott hat gesagt, okay, sprich zu dem Felsen. Mose, wir haben hier mal so eine Seite, wo Mose mal nicht der vorbildliche Held ist, wie er die meiste Zeit ist. Er ist eine der größten Persönlichkeiten der Bibel für mich. Aber in dieser anderen Situation ist es halt so, dass Gott gesagt hat, sprich zu dem Felsen. Und was macht Mose? Er sagt erstmal dem Volk so, jetzt könnt ihr erstmal sehen, was wir können. Mose und Aaron. Jetzt zeigen wir euch mal, was wir können. Also ungefähr so mit dieser Haltung. Und dann nimmt er den Stab und er haut auf den Felsen. Gott hat gesagt, sprich zu dem Felsen. Und das Wasser kommt nicht. Und er haut nochmal auf den Felsen. Und das Wasser kommt. Das hatte dann Konsequenzen für Mose, denn in diesem Moment stand er eigentlich im Weg. Gott wollte sich verherrlichen, er wollte seinen Namen verherrlichen, er wollte wiederum den Glauben stärken von seinem Volk, dass sie Gott vertrauen und dass Mose ein Mittler ist, aber Mose ist nicht Gott. Das hat er sicherlich auch nie von sich gedacht, aber in dieser Situation hat Mose es nicht geschafft, was er sonst fast immer geschafft hat, sein Herz klar zu halten, vor Gott zu sein und einfach der Mittler zu sein, ein demütiger Mensch zu sein. Und er hat da drauf gedroschen. Und wie großartig ist Gott, dass es trotzdem Wasser gab. Dass trotzdem das Wasser kam für das Volk. Gott lässt uns nicht im Stich. Ja, sogar wenn wir uns daneben benehmen. Für Mose hat es dann die Konsequenz gehabt, dass er nicht ins verheißene Land mit rein durfte. Er durfte, als sie knapp davor waren, oben auf einem Berg stehen und er durfte schauen auf das verheißene Land. Ja, das heißt, er hatte dann auch immer noch gute Augen, ja, kein grauen Star. Das ist auch immer so ein Wunder. In hohem Alter, ich weiß nicht, war er 120? Aber er war schon richtig alt und er durfte es sehen. Und ich weiß nicht, ich krieg's nicht so ganz rein, warum das jetzt eine Art Strafe war. Ja, vielleicht schon. Immer die ganze Zeit das Ziel gehabt. Aber wenn ich die Wahl hätte, willst du in ein wunderbares Land oder halt auch dieses gelobte Land oder in den Himmel? Also ich würde immer wählen, ich gehe in den Himmel. Gut, also dieses Volk hat gejammert und genörgelt und das nicht nur einmal. Und uns wird auch im Neuen Testament, genau diese Geschichte wird wieder erzählt, wir kommen da gleich nochmal auf eine Stelle. Das ist ja für uns geschrieben als auch Anschauungsmaterial. Wie ist Gott und wie wünscht er sich, dass wir mit ihm leben? Wir können mal die nächste Folie anzeigen. Und ich möchte uns eine ganz praktische Frage stellen, wie wir so auf unser Leben schauen, auf unsere Bedürfnisse oder unsere Wünsche. Und die Frage ist, schaue ich eigentlich horizontal oder schaue ich vertikal? Was meine ich damit? Horizontal heißt, ich schaue auf die anderen Menschen. Und es ist so leicht, auf andere Menschen zu schauen und dann festzustellen, ich habe ja weniger. Wieso hat der denn mehr? Und dann begeben wir uns halt auf eine Ebene dieses vergleichenden Denkens und dann musst du halt gucken, wo du hinguckst, aber dann ist es sehr, sehr leicht festzustellen, oh, ich habe ja weniger, der andere hat ja mehr. Ich will einen neuen Schulrucksack haben. Ich schaue mal zu den Kindern, aber die sind super beschäftigt da. Oder ich will neue Schuhe haben. Oh, wieso hat der denn schon wieder neue Schuhe? Ja? Interessanterweise ist es so naheliegend und fällt uns so leicht, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Wir vergleichen uns in der Regel aber mit den Menschen, die mehr haben als wir. Und dann denken wir, oh, ich bin ja so arm. Warum machen wir es eigentlich nicht in die andere Richtung? Und wenn wir mal einen anderen Vergleichspunkt nehmen, nämlich unsere Fehler, unsere Schwächen oder auch unsere Sünden, ja, dann sind wir irgendwie geneigt, so dahin zu schauen, ja, der hat ja mehr gesündigt oder na, ich habe ja keinen umgebracht. Also es ist so interessant, wie wir Menschen so ticken und auch wir Gläubigen sind, denke ich, auf dem Weg immer noch, dass das einfach so eine Falle ist und dass uns das auch der Dankbarkeit beraubt. Wenn wir eine vertikale Sicht haben auf Gott und feststellen, wie Gott uns versorgt hat die ganze Zeit, ja, dann sieht das Ganze doch ganz anders aus. Und das ist eigentlich, was die Bibel uns lehrt. Das ist eigentlich, was zu einem dankbaren und vertrauensvollen und auch glücklichen Leben führt. Ich denke, wir alle wissen, dass Glück nicht in der Menge des Geldes besteht. Ja, ich weiß, wenn man wirklich ganz knapp und immer zu wenig hat, das ist eine Not. Da darf man auch Gott bitten und Hilfe erwarten. Ja, klar, das sagt unser Text ja auch. Aber Gott möchte uns ermutigen, dass wir eine Sicht haben auf den allmächtigen Gott, auf den Versorgergott, auf den, der uns geheilt hat und auf den, der uns die Sünden vergeben hat, was das Allergrößte ist, was in unserem Leben nur passieren konnte, der uns Jesus geschenkt hat. Und wir können täglich mit Jesus reden. Und er denkt doch auch an die Zukunft, die wir sowieso nicht bestimmen können, nur in ganz kleinem Maße. Aber was wird kommen? Es kommt eine gute Zeit, weil es eine Zeit mit Gott ist. So wie das Volk durch die Wüste zog, Gott hat seine Verheißung eingehalten. Natürlich Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, auch das gab es damals in der Wüstenwanderung. Da gab es Menschen, die sich dann verabschiedet haben von der Gegenwart Gottes, von den Verheißungen Gottes und dann haben sie es auch nicht erlebt. Es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen müssen, aber es geht einfach darum, dass wir Gott vertrauen und dass wir uns mal so gegen diesen Nörgelgeist und Unzufriedengeist und Anspruchsgeist in dieser Welt stemmen. Empört euch. Vor Jahren, da hat mich das erst noch positiv angesprochen, weil es ist ein kleines Büchlein und das hat ein Franzose geschrieben, der nach dem Krieg mitgearbeitet hat an den Menschenrechten. Und die Menschenrechte sind ja super, sind ja wirklich ein Manifest von geschriebenen Worten, die gut sind, die vom Gedankengang ja ganz nah an der Bibel sind. Denn Gott hat jeden Menschen geschaffen und jeder Mensch ist berufen, ein Ebenbild Gottes zu sein. Und das Blut Jesu ist geflossen für jeden Menschen zur Erlösung. Aber das Buch heißt Empört euch. Steht auf gegen die Mächtigen dieser Welt. Und ich möchte nicht sagen, dass es ganz falsch ist, aber ich habe mal darüber nachgedacht, Jesus hat nie gesagt, zum Beispiel in der Bergpredigt, empört euch, kämpft für eure Rechte. Es ist interessant, dass wir das so bei Jesus nicht finden. Die Politik von Jesus läuft irgendwie ein bisschen anders. Und ich spreche jetzt nicht gegen solche, die Gott berufen hat, als Christen bewusst in der Politik zu arbeiten. Das gibt's auch. Aber es geht mir darum, dass wir zum Reich Gottes gehören und dass wir verankert sind in Gott und dass wir Kontakt mit dem allmächtigen Gott haben und dass dieser Gott uns versorgt und uns nicht im Stich lässt. Und wir können ihm danken. Wir können ihm danken für das, was wir haben. Und was ist, wenn wir demnächst mal weniger haben? Ja, dann können wir ihm immer noch danken für das, was wir haben. Vielleicht wird es ja einen Knick geben in der Wohlstandsentwicklung unseres Landes. Vielleicht. Aber wir vergessen so oft, dass wir unglaublich weit oben sind, wenn man das in der Menschheitsgeschichte mal sieht. Also es gab selten so viel Wohlstand, wie es jetzt hier in unserem Land gibt und in der westlichen Welt. Das gab es sehr selten. Und das ist mein Anliegen heute. Mit was ist dein Herz verknüpft? Weil wenn es damit verknüpft ist, mit diesen Dingen, dann ist die Undankbarkeit ja vorprogrammiert. Wenn man dann den Gürtel enger schnallen muss, wie man so schön sagt, wie kann man das schaffen, wie kann man damit umgehen? Oder wenn es Umstände im Leben gibt. Ich glaube, dass Gott uns herausfordert in diesen Zeiten, dass wir lernen, dankbar zu sein oder dass wir nochmal tiefer lernen, dankbar zu sein und dass wir teilen. Und dass wir von daher eigentlich wunderbar eingeladen sind, in eine neue Dimension des Lebens zu kommen. Eine ganz andere Dimension. Nicht ich raffe und ich sammle und ich möchte mehr haben und oh, ich darf auf keinen Fall weniger haben. Nein, warum denn nicht mal andersrum? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Kennt ihr den Vers? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Philipper 4, Vers 13. Das hat Paulus geschrieben. Und früher habe ich immer gedacht, das ist so ein Motto, was man so für alles anwenden kann. Aber nein, nein, ich bin nicht berufen, so ein Marvel-Hero zu sein. Wenn man sich den Zusammenhang durchliest, wo Paulus das geschrieben hat, dann geht es darum, ich kann damit umgehen, wenn ich mehr habe, als was ich brauche, und dann werde ich auch nicht stolz und unabhängig von Gott. Ich kann aber auch damit umgehen, wenn ich arm bin, wenn ich wenig habe. Da kann ich auch mit umgehen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das ist interessant, dass Paulus hier lehrt, okay, gesegnet und vielleicht Überfluss, ja, dann lasst uns nicht vergessen, von wo das überhaupt kommt, dass wir dem Schöpfer und dem Erhalter danken, der das alles wachsen lässt. Ich weiß, das wird uns in der Schule nicht beigebracht, aber ich hoffe in der Kirche. Woher kommt das? Wieso wächst das? Jeder Atemzug, den wir tun dürfen, ist ein Geschenk von Gott. Gott erhält uns. Die sogenannten Selbstheilungskräfte des Körpers, auch das ist eine Erfindung von Gott. Gott erhält unser Leben. Er ist unser Versorger. Alles kommt von ihm. Und so ist es eigentlich ja leicht, ihm zu danken, wenn man sich das klar macht. Und wenn man sich rausbegibt aus dieser horizontalen Vergleichsebene, die einen kommt drauf an, wo man hinguckt, einfach undankbar werden lässt. Bitte einmal die nächste Folie. Zu danken ist natürlich eine Sache, so im Vollsinne heißt danken so richtig von Herzen. Aber es ist auch nicht etwas, was einfach nur so vom Himmel fällt. So, es gibt dankbare Menschen und undankbare Menschen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man Dankbarkeit einüben kann. Ich glaube, dass man das üben kann, dass man das lernen kann. Ja, ich weiß, wenn wir manchmal so unseren Kindern sagen, die jetzt was geschenkt kriegen, so, jetzt sag aber mal Danke. Also das finde ich immer nicht so schön. Ja? Ich verstehe das, habe ich auch gemacht. Ja? Jetzt sag aber mal Danke. Aber ich meine jetzt mal positiv gesprochen, man kann Dankbarkeit einüben. Die Bibel spricht davon, dass es gebahnte Wege des Herzens gibt. Gebahnte Wege des Herzens. Da geht es nicht nur um Dankbarkeit, da geht es um viele andere Dinge auch, die wir einüben können. Aber Dankbarkeit gehört auch dazu. Und Danken ist auch eine Entscheidung des Herzens. Wir können heute danken dafür, für das, was wir haben. Ja? Ist ein bisschen kälter hier, ja. Ich habe mir einen Pulli angezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich das je gemacht habe hier bei uns in der Gemeinde. Aber ich habe überlegt, ich ziehe mir heute mal einen Pulli an. Das kann man doch, oder? Das geht doch. Weil, ja, in der Zeit sind wir jetzt. Wir werden Heizkosten sparen, wie das jetzt alle tun. Da merken wir, okay, war aber doch schön so ohne Pulli. Ja, war schön, ja. Aber jetzt ist es halt mal so. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt hier frieren muss, oder? Und so wünsche ich mir, dass wir Menschen sind, die Wege des Herzens bahnen, indem man Dankbarkeit auch einübt. Und wisst ihr, was so toll ist? Das kann man jederzeit und das kann man überall. Ja, also wenn du Muskelaufbau betreiben willst, brauchst du ein paar Gewichte. So, das kannst du nicht überall machen. Aber Dankbarkeit kann man wirklich einüben. Und man kann sich zu Hause hinsetzen und man kann einfach mal die Augen aufmachen, welche Möbel man hat oder welche schönen Postkarten irgendwo und noch viel mehr, vielleicht die Menschen, die Verwandten, der Ehepartner, vielleicht das Enkelkind, das Foto vom Enkelkind am Kühlschrank oder die Eltern oder Freunde in der Gemeinde. Da gibt es so viel, wenn wir einfach mal da auch eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte das kultivieren. Ich möchte nicht nur an Erntedank dankbar sein, ich möchte eigentlich einen Lebensstil der Dankbarkeit führen. Das ist so gut, das ist so befreiend, das ist auch ansteckend. Weil dankbare Menschen sind in der Regel etwas fröhlicher als nörgelnde Menschen. Ja? So, wenn wir wollen, dass auch andere Menschen Jesus kennenlernen, dann ist Dankbarkeit schon auch ein guter Weg. Ja? Dankbarkeit unterstützt es doch mal sehr. Wie kannst du denn dankbar sein in dieser schlimmen Zeit? Ja, ich vertraue Gott. Er hat mich schon gesegnet, so viel gesegnet, er wird mich auch weiter segnen. Und das kann man üben. Dann nehmen wir doch noch den Vers aus 1. Korinther 10, denn da sehen wir, dass Paulus sich auf diese Geschichte bezieht. Und ich habe das mal studiert, das zieht sich eigentlich durchs ganze Alte Testament. Nehemia, Jesaja, also an vielen Stellen ist von der Geschichte die Rede, wo das Wasser aus dem Felsen kam. Hier heißt es in 1. Korinther 10, und alle haben denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Okay, Paulus, ich weiß nicht ganz genau, wie du den Sprung so hingekriegt hast, aber ja gut, der Heilige Geist hat dich inspiriert, das zu schreiben. Das ist die Erklärung, weil ich hätte mich das jetzt nicht gewagt. Aber das heißt, okay, Christus war in der Wüste ja auch schon dabei. Also Jesus Christus gibt es nicht erst seit Bethlehem. Ja? Der hat ja, ist ja Teil der Dreieinigkeit, hat ja die Erde mitgemacht, hat ja alles mitgeschaffen. Und er war also auch dort. Und da haben wir dann auch jede Menge Grund, Gott zu danken. Christus ist unser Felsen. Der ist der, der mit uns geht. Der ist der, der uns versorgt. Und in dem Umfeld von diesem Text heißt es, murrt nicht, wie etliche von ihnen murrten. Murren sagen wir eigentlich kaum noch. Ne? Man sagt höchstens mal, der ist aber mürrisch. Ja? Das benutzen wir noch. Nörgeln, ja. Also nörgelt nicht, wie etliche von ihnen nörgelten. Das widerfuhr ihnen als ein Vorbild, es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Wer meint, er stehe, solle zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht über eure Kraft versuchen lässt, sondern er macht, dass die Versuchung, die Herausforderung ein Ende nimmt, die ihr auch ertragen könnt. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Schreibt Paulus hier, flieht den Götzendienst. Das ist auch nicht gerade so ein Satz, den man heute so locker sagen kann. Aber eigentlich bringt es nochmal auf den Punkt, was ist Götzendienst? Götzendienst ist, dass wir etwas verehren oder etwas höher halten als den wahren Gott. Dann ist es ein Götze. Und er sagt, flieht davon. Habt die vertikale Richtung auf den wahren Gott. Schaut auf den wahren Gott. Betet ihn an. Ehrt ihn, seid dankbar. Ja, und wenn ihr was braucht, ja, dann bittet. Bittet, Herr, erbarme dich unser. Wir brauchen dich. Wir brauchen deinen Segen. Wir brauchen vielleicht Materielles, wir brauchen vielleicht Heilung. Wir brauchen geistlichen Schutz, wir brauchen geistliche Versorgung. Wir brauchen die Geschwister der Gemeinde. Wir brauchen, ja, wir sind bedürftig. Und da dürfen wir gerne bitten, Herr, erbarme dich. Aber das mal so richtig durchgemischt mit Dankbarkeit, weil Gott ist es sowieso wert, dass wir ihm danken. Alle, die selbst Kinder haben, wissen, wie gut sich das anfühlt, wenn Kinder dankbar sind. Und wie anstrengend das ist, wenn sie nur nörgeln. Es wurde uns ja vorhin hier gut dargestellt, auch von einem erwachsenen Menschen. Man kann an allem was finden, man kann an allem rummeckern. Mecker, 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 mecker. Warum? Warum? Ja, vielleicht, weil solche Wege im Herzen gebahnt sind. Weil man einfach mit einstimmt, weil man einfach mitmacht in dem Geist dieser Zeit. Aber wir können uns entscheiden, danken ist auch eine Entscheidungssache, zu sagen, nein, ich möchte ein dankbares Leben führen, ich möchte ein Leben führen, das Gott gefällt und das auch ein größerer Segen für andere sein wird und ja sogar auch für mich. Ich schließe mit Johannes 7, 37. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ja, Jesus, der Felsen, aus dem das Wasser kam. Wer an mich glaubt, von dessen Leib, von dessen Innersten, ja, werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Ja, und das ist der Heilige Geist, den wir empfangen haben. Denn als er das sagte, das war ja noch vor Pfingsten. Könnte es sein, dass Wasser aus dem Felsen fließt, dass Wasser von uns fließt, geistlicher Trank von uns fließt, weil Christus in uns ist? Dass wir uns jetzt auch nicht aufregen über die, die nörgeln und meckern, sondern dass wir uns einfach entgegengesetzt verhalten. Wie wäre das denn? Dass wir uns entgegengesetzt verhalten, dass wir Gott danken, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihn damit auch ehren und einen Unterschied machen in dieser Welt. Amen.